Ich hoffe einmal, dass ihr nicht allzu geschockt seid über die Einleitung, wo es hieß, dass also jetzt nun auch KI in der Theologie angekommen sei. Es ist ja so, dass man mit KI genau das verbindet, was wir gehört haben: Schein und Rauch. Also, KI kann auch was Positives bewirken. Es ist nicht nur, wir haben es ja eben gesungen, O komm du Geist der Wahrheit, verbreite, wie hieß es? Licht und Schein, verbanne Trug, nein, der Schein war da, war Trug und Schein, verbanne Trug und Schein, verbreite Licht und Klarheit. Darum geht es an sich. Also es ist ja wie in vielen Dingen, man kann die Dinge von zwei Seiten sehen. Ich komme noch ein bisschen näher darauf. Es hat zu tun auch mit meiner eigenen Biografie. 1979 kam ich vom Seminar in Buckow und da hieß es, wir hatten damals natürlich mit dem griechischen Urtext gearbeitet, aber das war die Ausgabe 26, das ist der sogenannte Nestle-Aland, auf dem sozusagen alle Theologen in aller Welt zurückgreifen. Und dann lese ich doch plötzlich, also das war damals so, da wurde uns gesagt am Abschluss, da wird sich also nichts ändern. Der steht sozusagen fest, das ist eine der bestbezeugten Sachen überhaupt in der Geschichte, die neutestamentliche Textüberlieferung. Da ist kaum Neues zu erwarten, höchstens mal ein Satzzeichen, die es an sich im Griechischen gar nicht gibt, aber die man im Deutschen ergänzen muss. Also statt im Komma ein Semikolon oder mal einen Punkt gesetzt, wo der Satz dann neu anfängt, solche Dinge. Aber dann 2012 die Überraschung, von der ich allerdings jetzt erst mitgekriegt habe, weil ich mich auch einfach nicht auf dem Laufenden halte. Das ist ja nun nicht mehr so notwendig, dass man überall auf dem Laufenden sein muss. Plötzlich die Überraschung, der Nestle-Aland in der 28. Auflage, zwei Auflagen weiter, da heißt es, es gab 34 Änderungen zur vorherigen Auflage, aber nur eine ist von Belang und die hat es in sich und die steht im Judasbrief. Das ist der Zusammenhang. Darum geht es heute. Ausgerechnet der Judasbrief. Erstens steht er am Ende, also das ist der letzte Brief vor der Offenbarung und wir wissen, was da hinten kommt, kennen wir meistens nicht, das kommt in keinem Predigttext, in keiner Predigtreihe vor. Und Luther hat sogar gesagt, also er rechnete den Judasbrief mit dem Jakobusbrief zusammen zu den nicht rechenschaffenden Büchern. Warum? Weil sie nichts über das Leben und den Tod Jesu erzählten. Das war für ihn der Maßstab und da gehörten Jakobus und Judas nicht dazu. Wer hat schon einmal über den Judasbrief eine Auslegung gehört? Wahrscheinlich unter uns keiner, wenn man überlegt, man kann ja auch mal in Bibelstunden darauf kommen, aber so weit kommt man ja meistens nicht. Und hier genau hat die Digitalisierung zugeschlagen. Und das will ich euch ein bisschen erzählen, weil das doch interessant ist, wie also sozusagen die Technologie heute auch Entscheidungen treffen kann, die für unseren Glauben von Belang sind. Was ist passiert? Ich lese in einer Ausgabe der Universität von Münster. Münster ist die Universität, wo angegliedert ist das Institut für neutestamentliche Textforschung. Da sind alle Handschriften, die es gibt auf der Welt, eingescannt oder auf Mikrofilm, auch zum großen Teil digitalisiert. Und das gibt es nur einmal auf der Welt, nämlich in Münster. Und da hat man 5700 Handschriften gibt's vom Neuen Testament. Die sind dort alle eingescannt. Und nun schreibt der, der für die Dinge verantwortlich ist, Professor Struthwolf, Digitalisierung bedeutet auch für die Theologie genauso auch wie für die Geisteswissenschaft, eine ähnlich epochale Zeitenwende wie der Buchdruck im 15. Jahrhundert. Also da merken wir etwas, das ist nicht etwas, was, sagen wir mal, ferner liefen ist, sondern das wird unser Leben radikal umstürzen, bis hin zur Theologie. Gut, so weit geht die Änderung heute nicht, aber ich will es euch trotzdem sagen. Dort an diesem Institut für neutestamentliche Textforschung hat man die ganzen Handschriften eingescannt und versucht, sie zu ordnen. Versucht also eine Abfolge, welche Verwandtschaftsbeziehungen gibt es zwischen verschiedenen Handschriften und wo ist eventuell etwas schiefgelaufen, mal dass einer beim Abschreiben einen Buchstaben vergessen hat oder irgend so etwas. Also man versucht, die Urtexte des Neuen Testaments nach ihrer historischen Abstammung neu zu ordnen, beziehungsweise auch, so wie sie bisher lauteten, es so zu lassen. Und das wird gerade gemacht, das soll im Jahre 2030 fertig sein, man ist schon 40 Jahre dabei, also ihr könnt euch vorstellen, das ist akribische Arbeit. Aber wie kriegt man in 5700 Handschriften, manchmal sind es ja auch bloß Schnipsel, aber manche sind auch ganze Bücher, wie kriegt man da den Durchblick? Als Mensch ist es nicht zu schaffen, über all die Kontamination, also Kontamination heißt, wo Fehler eingedrungen sind oder wo in eine Handschriftengruppe auch Sachen eingedrungen sind. Ich erzähle euch das jetzt nicht alles. Das will man möglichst raushalten. Und da es bisher der Mensch nicht schaffen konnte, weil es einfach viel zu viel ist an Informationen, die man nicht abspeichern kann in so vielfältiger Form. Deshalb sind die Computer so wichtig geworden. Jetzt hat man alles digital und im Digitalen, da kann man dann tatsächlich auch künstliche Intelligenz einsetzen, die dann sagt, das ist die älteste Handschrift. Also natürlich, wahrscheinlich, das ist alles Wahrscheinlichkeitsrechnung. Der ganze Urtext liegt so, wie wir ihn in deutschen Bibeln haben, nicht vor, sondern es sind alles Abschriften, aber es gibt bessere Abschriften, die näher dran sind an den Urtexten und es gibt schlechtere, die weiter weg sind. Und da weiß man also heute mit ziemlicher Sicherheit, was die ursprüngliche Lesart von Judas 5 ist. Judas ist der kürzeste Brief im Neuen Testament. Er hat keine Kapitel, nur Verse. Und es geht um den 5. Vers. Ich will noch einmal kurz eingehen, auch auf das Lied, was wir gesungen haben. Jesus, höchster Name, der Friedensfürst, allmächtiger Herrscher. Jesus wird als Gott bezeichnet. Ratgeber, wunderbar. Woher stammen diese Zitate denn? Woher stammen sie? Aus dem Neuen oder aus dem Alten Testament oder gar nicht aus der Bibel? Alten Testament. Das sind alles Bezeichnungen bei Jesaja für Gott. Und jetzt singen wir Lieder davon, Jesus, höchster Name, allmächtiger Gott, Ratgeber wunderbar, Friedefürst. Also alles Dinge, die dort aufgezählt sind und Gott bezeichnen. Wie kommen wir dazu, einfach Dinge, wo an sich Gott steht, jetzt auf Jesus zu beziehen? Das kommt daher, dass wir über alle Konfessionen uns einig sind, über alle Bekenntnisse hinweg lautet der einigende Satz, der Höhepunkt der Gottesoffenbarung ist in Jesus Christus geschehen. Jesus ist die Mitte der Schrift und von ihm und auf ihn hin ist die Heilige Schrift auszulegen. Ich wurde schon des Öfteren im Hauskreis gefragt, ja, wie geht es denn mit dem Alten Testament? Wie kann ich etwas auf Jesus hin auslegen, wo Jesus überhaupt nicht vorkommt? Und jetzt lese ich euch den Text aus dem Judasbrief, wie er bisher lautete. Geliebte, da ich allen, also wer ist Judas? Ein Halbbruder Jesu. Ja, also er ist nah dran gewesen, aber ursprünglich hat er ja nicht geglaubt. Die ganze Familie war ja sehr gegen ihren Bruder aufgebracht. Also Judas, einer aus dem engsten Kreis. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hat, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben, und die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Was ist passiert? Es ist ein Rückblick auf die Geschichte Israels, und zwar auf das zentrale Ereignis in der Geschichte Israels, den Auszug aus Ägypten. Und da heißt es nun, dass also alle ausgezogen sind aus Ägypten. Die ganze große Schar, man schätzt 2 Millionen waren das, immerhin für damalige Verhältnisse ein großes Volk. Es ist so angewachsen, es war ja mal ganz klein, hat es angefangen. Aber, und danach kam die Krise, wir haben das alle vielleicht noch im Ohr, wo die Israeliten sagten, das Volk sagte, wir wollen zurück und wir erinnern uns an die Fleischtöpfe Ägyptens. Da gab es Fisch genug, da hatten wir keinen Mangel an Nahrung und keinen Durst. Und wie sieht es jetzt aus? Wir laufen durch die Wüste, ein Jahr nach dem anderen und kommen nirgends an. Lasst uns zurückkehren. Zuletzt ist es sogar so weit gekommen, dass sie eine Revolte anzettelten. Sie wollten Mose als Führer ablösen. Lasst uns neue Führer bestellen, die uns zurückbringen in das Land. Und das ist hier gemeint, wenn es heißt, ich will euch aber, Vers 5, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er einmal das Volk aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. In der neuen Ausgabe, die wie gesagt mit der Zeit eingeführt wird in alle Bibelübersetzungen der Welt, also das könnt ihr jetzt ruhig schon machen in euren Bibeln, wo wahrscheinlich das auch noch so steht. Jetzt heißt es, ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass Jesus, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Jesus im Alten Testament, in den besten Handschriften, das ist erstaunlich. Das ist ganz erstaunlich, denn wir sind doch gewohnt, Jesus ist erst mit seiner Menschwerdung geworden, also hat den Namen erst mit seiner Menschwerdung bekommen. Ist doch so. Ich will euch auf das, was daraus folgt, schon noch ein bisschen hinführen, damit wir das in der Tiefe auch ergreifen. Also ihr könnt den Herrn durchstreichen an der Stelle. Das ist die Gottesbezeichnung für Jahwe, das steht an sich da. Da steht jetzt Jesus in den Bibeln. Die englischen Bibeln haben es schon, die Standard Version hat es übernommen. In den deutschen Bibeln, die katholische Einheitsübersetzung hat es übernommen. Die Lutherbibel 2017 leider noch nicht. Da steht nur in der Fußnote, die ältesten Handschriften haben Jesus stehen, aber man traue sich nicht an den Luther ran. Man ist ja auch ein bisschen Traditionalist. Aber es gibt auch deutsche Übersetzungen, die das inzwischen eingeführt haben. Die maßgebenden Übersetzungen werden alle umgestellt werden. Judas, Vers 5. Das steht übrigens schon in der Vulgata. Die Vulgata ist die Übersetzung der Bibel ins Lateinische aus dem 4. Jahrhundert. Hieronymus steht dafür. Der hat das gemacht. Seitdem steht er an sich schon, Jesus. Und die Theologenschaft hat sich über Jahrhunderte hinweg vehement gesperrt. Das kann nicht sein, das darf nicht sein, das wird nicht sein. Und zwar gegen die Handschriftenbefunde. Das ist erstaunlich. Wissenschaft ist manchmal auch nicht neutral, in seltensten Fällen. Jeder hat seine Absichten im Hinterkopf, beziehungsweise das, was unmöglich ist, das kann nun auch nicht stattfinden. Jetzt heißt es, mit großer Wahrscheinlichkeit ist an dieser Stelle Jesus zu lesen. Damit sehen wir hier ein Beispiel für ein theologisches Denken, nachdem Jesus Christus als der präexistente Sohn Gottes bereits in der alttestamentlichen Geschichte Israels tätig war. Das heißt also, jetzt kann ich die Frage beantworten, wo kommt Jesus im Alten Testament vor? Also jetzt natürlich im Rückblick vom Judasbrief kommt Jesus auch im Alten Testament vor. ...1975 kam eine englische maßgebliche Übersetzung, also nicht Übersetzung, Ausgabe des Urtextes heraus, und da heißt es, das ist der Herausgeber Bruce Metzger: Wir sind uns bewusst, 1975, dass die Lesart Jesus durch Handschriften stärker bezeugt ist. Und jetzt kommen die ganzen Handschriften. Dennoch hat sich eine Expertenmeinung gegen die Lesart entschieden, weil sie als theologisch schwierig bis unmöglich gilt. Streng genommen hat die Kommission damit gegen eine Regel verstoßen, die sie selbst lehrt, nämlich dass die schwierigere Lesart, die Lectio Difficilior, zu bevorzugen ist. Wenn beim Abschreiben ein Fehler passiert, dann meistens in eine einfachere Lesart, in den Mainstream hinein, aber nicht in eine unmögliche Richtung hinein. Das war die herrschende Meinung über Jahrhunderte hinweg. Und nun heißt es, der Judasbrief stellt dieses Geschehen noch in einem anderen Licht dar. Für ihn war es Jesus, der das Volk herausführte. Damit rückte er, und jetzt kommen drei Dinge, die für uns wichtig sein können. Damit rückte er zum einen Jesus an die Stelle Gottes. Ein bedeutsames christologisches Bekenntnis zur Dreieinigkeit. Hier wurde sozusagen Gott ausgetauscht durch den Namen Jesus. Das ist das Erste. Darin glauben alle Konfessionen an den dreieinigen Gott. Aber jetzt ist das noch mal ein bisschen mehr untermauert, unterfüttert. Und noch einmal, es geht jetzt um den präexistenten Gottessohn. Also er war schon vor seiner Menschwerdung aktiv in der Geschichte der Menschen. Er war nicht bei Gott. Er war am Anfang bei Gott, sagt das Johannesevangelium. Aber durch ihn ist alles geworden. Schon bei der Schöpfung war er aktiv. Durch ihn, den Sohn, ist alles geworden. Er ist aktiv geblieben durch die Geschichte Israels hindurch. Ist er aktiv gewesen? Das Bekenntnis, das sind jetzt alles Zitate von dem Institut in Münster, das Bekenntnis in Judas 5 ist ein vorzügliches Beispiel dafür, wie die Apostel das Alte Testament auffasst, nämlich, dass der Sohn Gottes in seiner göttlichen Natur von Beginn der Schöpfung an in der Welt tätig war, lange vor seiner Menschwerdung. Bisher vermutete man natürlich auch, aufgrund der Dreieinigkeit Gottes, irgendwo muss ja Jesus auch im Alten Testament gehandelt haben. Und man sah ihn zum Beispiel, wenn im Alten Testament vom Engel des Herrn die Rede ist. Da heißt es in Genesis 16, der Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle. Man hat überlegt, wer ist der Engel des Herrn? Der Hagar, die verstoßen war von ihrer Herrin, sie war ja Sklavin. Ihre Herrin war die Frau Abrahams und die Sarai hat sie einfach rausgeschmissen. Sie hatte zwar dem Abraham angeboten, das ist die Geschichte, wir können keine Kinder mehr kriegen, ich gebe dir meine Magd, meine Sklavin. Das ist passiert, daraus kam der Ismael. Aber als die Hagar sah, aha, ich habe einen Sohn, die Sarai nicht, da wurde sie überheblich und spielte sich also ein bisschen auf. Und das hat natürlich die Sarai gekränkt und sie ist zum Abraham, was machst du, was lässt du zu? Und dann sagt Abraham zu ihr, mach mit ihr, was du willst, ist deine Sklavin. Und sie schickt sie in die Wüste. Und dann läuft sie und mit dem Kind, mit dem Ismael auf dem Arm, kommt an eine Wasserquelle und da plötzlich erschien ihr der Engel des Herrn an einer Wasserquelle. Im zweiten Buch Mose, Exodus, Kapitel 3, da erschien Mose, der Engel des Herrn, in einer Feuerflamme. Auch da ist es der Engel des Herrn. Und nun ist es so, dass der Engel des Herrn nur im Alten Testament vorkommt, an vielen anderen Stellen noch, nicht mehr im Neuen Testament. Also hat man gefolgert, der Engel des Herrn ist Jesus. Zumindest könnte es so sein, es steht nirgendwo da. Aber man hat es vermutet. Nun mit Judas 5 weiß man es, dass Jesus handelnd tätig war, nicht nur im Engel des Herrn, sondern in der ganzen Geschichte von Israel war Jesus aktiv dabei. Er hat es gesteuert. Er hat es gemacht. Damit hängt aber auch zusammen, und das hatte ich ja auch gelesen, er hat nicht nur die Befreiungstat getan, nämlich das Volk aus der Sklaverei geführt in Ägypten, er hat auch zum Zweiten das Volk bestraft. Er hat es vertilgt. Die da gemurrt haben, die Geschichte muss man sich auch mal genauer anhören, die da gemurrt haben, dann hat sich Gott zu Wort gemeldet, und hat gesagt, sie sollen mein Land nicht sehen, das ich ihnen versprochen habe. Sie sollen nicht hineinkommen, sie sollen umherirren, sie sollen erfahren, wenn es heißt, wenn ich mich zurückziehe. Nach 10-mal haben sie sozusagen rebelliert gegen mich, jetzt ist Schluss. Jetzt lasse ich sie allein machen, was sie wollen. Und das ist dann passiert und sie sind alle gestorben. Bis auf 2, so sagt es die Bibel, Kaleb, einer der Kundschafter, und Josua, auch einer der Kundschafter. Das waren die 2 Ausnahmen. Die sind also hineingeschickt worden in das Land Israel, um auszukundschaften. Schaffen wir das überhaupt, da reinzukommen? Und sie waren die einzigen, die sagten, das ist ein gutes Land. Und wir werden es schaffen. Die Mehrheitsmeinung, die absolute Mehrheitsmeinung, sozusagen das ganze Volk war der Meinung, mit den Kundschaftern, die die Mehrheit bildeten, das ist Unheilsland, das ist nicht das versprochene Land. Und davon ließ sich das Volk beeindrucken und deshalb kamen sie nicht hin in das Land. Das heißt, Jesus ist auch Richter. Wir haben oft ein falsches Bild, wenn wir Jesus verkürzen, sozusagen, wenn vom Gericht geschrieben steht in der Bibel, dann siedeln wir das im Alten Testament an und Jesus ist dann nur der Heiland. Von Jesus ist aber auch im Neuen Testament als dem Herrn und dem Richter, dem wiederkommenden Herrn, die Rede zum Gericht. Er wird wiederkommen, apostolisches Glaubensbekenntnis, zu richten die Lebenden und die Toten. Wer? Jesus. Also wir merken, das hat schon am Ende Auswirkungen auf unser Gottesverständnis, dass Jesus hier handelnd tätig ist im Alten Testament. Wir wissen auch, dass Paulus das sagte. Könnt ihr euch erinnern, was einmal im ersten Korintherbrief steht? Dass nämlich alle Väter dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen. Da sagt Paulus mit anderen Worten, es war wohl ein Felsen, aus dem das Wasser kam. Aber an sich ist das nicht wesentlich. Wesentlich ist, Christus stand hinter diesem Felsen und hat seinem Volk Wasser gegeben, als es dürstete. Und das tut er weiterhin. Und das ist uns als Vorbild geschrieben, es ist ein geistlicher Felsen. Also auch da sozusagen wird angedeutet, dass im Alten Testament Christus dabei ist. Und das gibt noch andere Stellen im Neuen Testament. Zusammengefasst, was Gott damals durch Mose tat, schreibt der Judasbrief in einer vertieften geistlichen Schau Jesus zu. Jesus ist also im Alten Testament zu finden. Und was bisher nur indirekt durch den Engel des Herrn vermutet wurde, ist nun klar. Jesus ist die Mitte der Heiligen Schrift. Er ist im Neuen wie im Alten Testament der Handelnde. Und damit ist auch die ganze Auslegung der Bibel doch schon betroffen. Ich will aufgrund der Zeit jetzt nicht das noch machen, was ich an sich vorhatte, aber das schaffe ich jetzt nicht. Dass wir mal einen kurzen Blick über die ganze Bibel werfen. Die Bibel ist wie eine Landschaft. Stellt euch vor, ihr steht auf einem Berg und schaut drumherum. Dann gibt es vielleicht einen Höhenzug, also einen Bergkamm durch die ganze Bibel. Er sieht aus wie ein Rückgrat, ein menschliches Rückgrat, gerne auch ein krummes Rückgrat, also geschwungen, aber es ist ein Höhenweg. Und dieser Bergkamm, der sich längs durch die Bibel zieht, ist Christus. Denn er, Christus, ist das Wort. Er, Christus, ist das Rückgrat von Gottes Wort. Er ist die zentrale Linie, der zentrale Höhenzug durch die Heilige Schrift. Von ihm her und auf ihn her muss alles ausgelegt werden. Nur so ist er die Mitte der Schrift und bleibt es. Ich kann einzelne biblische Bücher, Erzählstränge, Gebete, Verse daraufhin untersuchen, wie sie sich zu Jesus verhalten. Sie sind sozusagen eine Hochebene, die nah, jetzt kommt die Landschaft in den Blick. Es gibt vielleicht eine Hochebene, die nah an den Bergkamm anschließt. Vielleicht ist es aber auch ein Seitenarm, ein Berggrat, das aus der Ferne auf ihn zuführt. Oder es ist sogar eine Kluft mit erheblichem Abstand vom Bergrücken. Oder wir sehen ein abgeschlossenes Tal, das in sich wunderbar gestaltet ist, aber man gelangt von dort aus nicht zum Bergkamm. Die Kunst des Bibellesens besteht auch darin, die Abstände auszumessen und die Verhältnisse zu bestimmen. Mit diesem Bild der vielgestaltigen Landschaft ist zugleich gesagt, dass eine andere bildliche Vorstellung nicht stimmt, nämlich die von einer ebenen Fläche. Alles in der Bibel ist gleich wichtig und auch für uns gleich wichtig. Da ist die Frage nicht mehr, an wen ist gerichtet, leben die überhaupt noch oder nicht, oder ist es an uns gerichtet, von wem kommt es her, spielt alles keine Rolle. Alles ist Gottes Wort, was in der Bibel steht. Die gegensätzliche Auffassung gibt es natürlich auch. Alles ist Mythos, da ist gar nichts dran. Also, das ist die Sichtweise des Fundamentalismus. So als würde an jedem Planquadrat dieser Landschaft alles hängen. Ich halte, nicht ich jetzt, sondern das zitiere ich jetzt, von einem, der die Studienbibel rausgegeben hat zur biblischen Prophetie, Ulrich Wendel. Ich halte diese Vorstellung von der Bibel nicht für zutreffend. Sie ist im wahrsten Sinn des Wortes zu zweidimensional, zu flach. Gottes Wort ist aber mindestens dreidimensional. Eine dritte Dimension haben wir heute kennengelernt. Jesus im Alten Testament. Wie liest man also die Bibel von der Mitte Jesus Christus her? Und darauf gehe ich heute nicht ein. Man kann vier Fragen stellen. Wo stimmt Jesus zu Aussagen des Alten Testaments? Ganz kurz gesagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit allem Verstand. Da stimmt auch Jesus zu. Zustimmung. Zweitens, Ergänzung. Er sagt auch mal, das ist nicht alles. Da gibt es, die Pharisäer halten sich an die Zehnten in den kleinsten Dingen, sie verzehnten Minz und Dille, also die Kleinigkeiten. Aber die Hauptsache im Gesetz lassen sie außen vor, nämlich Liebe, Gerechtigkeit, drittes ist mir jetzt entfallen. Also es gibt, man kann sich in den Kleinigkeiten verzetteln und das Wesentliche aus dem Blick geraten. Da sagt Jesus, nein, es muss ergänzt werden. Die Zehntenforderung nicht nur von Getreide und von allem Zeug, sondern es geht tiefer. Jesus kann auch widersprechen. Der Höhepunkt ist dann, wo er sagt, ich aber sage euch, in der Bergpredigt, wo er eindeutig auch gegen Dinge Stellung nimmt. Und darauf will ich jetzt auch nicht eingehen. Und das vierte ist, dass Jesus andere Aspekte von einer anderen Quelle her die Sache beleuchtet. Ich will nur sagen, der Mittelpunkt der Schrift ist Jesus. Und wo finden wir Jesus live? In den Evangelien. Wenn ich in einer evangelischen Kirche bin und unter der Kanzel irgendwo sitze, dann fällt mir immer auf, dass die Kanzel umgeben ist von vier Figuren. Und welche sind das? Die vier Evangelisten. Und das ist sozusagen die Mitte. Von daher strahlt das aus, aber wir müssen auch alles auf die Mitte beziehen, um nicht zu falschen Aussagen zu kommen. Ich hoffe, dass euch das jetzt nicht verunsichert, sondern ein Stückchen bekräftigt. KI muss nicht schlecht sein. Das habe ich nur in einem Nebensatz gelesen, dass die da auch KI einsetzen. Da stand nichts weiter bei. Aber das ist normal, dass man heute sozusagen die modernen Technologien mit einsetzt. Aber es geht nicht um Trug und, sondern es geht, KI kann auch für die Echtheit von etwas stehen, nämlich dass Jesus im Alten Testament Gestalt gewonnen hat und gehandelt hat. Ich hoffe, das baut euch auf. Amen.